herzlich willkommen zu Hedgework, der Kommunikationsplattform rund um alternative, digitale und nachhaltige Investments. Hedgework ist eine Marke der GFD Finanzkommunikation.
Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich heute zum 10. Hedgework Talk. Ich habe zum 10. Hedgework Talk hier bei Hedgework Dr. Götz Albert, langjährigen Partner und Leiter Portfolio Management Small and Midcaps von Lupus Alpha. Er ist seit 2018 auch im Vorstand und ist dort der CIO. Wir möchten uns heute die 20 Minuten unterhalten über das Thema Mehrwert mit Long-Short-Strategien schaffen. Erstmal ganz herzlichen Dank, Herr Dr. Albert, dass Sie heute mein Gesprächspartner sind.
Ja, vielen Dank, Herr Lill. Ich freue mich. Vielen Dank für die Einladung.
Wir fangen mal sozusagen von oben runter an, ganz einfach. Was ist denn ein Long-Short-Ansatz überhaupt?
Ja, ein Long-Short-Ansatz ist ein Ansatz, der die Möglichkeit hat, in zwei Richtungen zu agieren. Das eine ist, dass er natürlich klassisch Aktien long kaufen kann, das heißt eine Position im positiven Bereich technisch gesprochen kaufen kann, also eine Aktie halten kann. Aber er kann eben auch Aktien, von denen er nicht überzeugt ist, short gehen, das heißt leer verkaufen. Das heißt zu einem im Idealfall höheren Wert verkaufen, um sie dann später zu einem geringeren Wert wieder einzudecken und damit beide Meinungsmöglichkeiten, die man hat, hier sozusagen zu spielen, sowohl die Möglichkeit der Überzeugung nach oben, einer Überzeugung, die sich in eine Investition umsetzt und andererseits eventuell auch eine negative Überzeugung bei einer Aktie, wo man sagt, hier ist man eher davon ausgehend, dass diese Aktie fallen wird und man daher ein als attraktiv empfundenes Kursniveau wählt, um diese Aktie jetzt zu verkaufen und sie später wieder einzudecken. Das ist dann die Short-Seite.
Das Konzept, die Idee ist ja nicht ganz neu. Also wenn ich nicht ganz falsch liege, war das ja Alfred Winslow Jones, der ich glaube, er war sogar Journalist gewesen, beide Richtungen spielen wollte, irgendwie in den Ende 40er Jahren in den USA. Und der dann in den 60ern berühmt wurde, weil Fortune einen Artikel über ihn geschrieben hat. Und da fiel auch das erste Mal das Wort Hedge Fund. Also gehören Long-Short-Strategien zu den Hedgefonds-Strategien?
Die werden im Allgemeinen so wahrgenommen, wobei ich das so eng gar nicht definieren würde. Hedge-Strategien haben ja vor allen Dingen das Charakteristikum, dass sie eben auch die Risiken nach unten limitieren wollen und dass sie im besten Fall marktneutral sein wollen, um in verschiedenen Umfeldsituationen Performance zu zeigen. Eine Long-Short-Strategie ist nicht unbedingt ein Hedgefonds. Der Fonds, den wir für Lupus Alpha aufgelegt haben, ist dezidiert kein Hedgefonds, weil dieses Hedgefonds-Etikett natürlich auch immer davon abhängt, was sagt denn die nationale Regulierung dazu und wie wird das einklassifiziert? Für uns ist das einfach eine freie Möglichkeit, Ideen in beide Richtungen umzusetzen. Das ist für uns von unserer Wahrnehmung her ein risikoreduzierter Aktienansatz. Und die Risikoreduktion kommt eben dadurch, dass man den Long-Positionen auch Short-Positionen entgegenstellen kann, ohne im strengen Sinne marktneutral zu sein.
Sie haben schon angesprochen, als Lupus Alpha haben Sie natürlich Erfahrung da drin. Sie haben ja auch ein eigenes Produkt, den Lupus Alpha All Opportunities Fund. Der wurde bereits schon im Jahr 2008 aufgelegt, hat sich, wenn man sich das anschaut, wacker geschlagen. Zum 31.12.20 hat er 6,7% pro annum geliefert. Erzählen Sie doch einfach mal, welche Anlageziele hat denn der All Opportunities Fund?
Der All Opportunities Fund hat vom Anlageziel auf jeden Fall eine Aktienexponierung zu haben, die im Durchschnitt zwischen 30% und 40% liegt. Also vom technischen her ein Long-Short-Fonds, aber von der Exponierung her dann eben doch mit einem sogenannten positiven Aktiendelta versehen und möchte einfach die gesamte Bandbreite, die gesamte Chance des Aktienmarktes nutzen und dabei eine deutlich, deutlich geringere Volatilität haben, als das vergleichbare Long-Aktienfonds haben. So liegt die Volatilität, also die Schwankungsbreite des Ansatzes im Bereich zwischen 5% und 10%. Und die Partizipation ist in der Regel um ein Drittel, aber schwankt sehr stark tatsächlich eben auch mit den Einzelwerten, die in diesem Fonds enthalten sind.
Jetzt haben Sie sich hier auch ein bestimmtes Anlageuniversum ausgesucht. In welchem Anlageuniversum ist der Fonds unterwegs?
Ja, dazu muss ich sagen, wie dieser Fonds eigentlich entstanden ist. Lupus Alpha ist ja Spezialist für europäische Small Midcaps und da überwiegend für Long-Aktienfonds. Und wir hatten eine Situation im Jahr 2007, 2008, wo wir nach einem Portfolio-Management-Meeting festgestellt haben, dass wir viele, viele Long-Aktien-Ideen diskutiert haben und auch einige Ideen verworfen haben und auch manche Ideen nicht aufgenommen haben, weil sie uns zu kurzfristig erschienen oder irgendwie nicht passten in ein Long-Portfolio. Und solche Ideen sind früher einfach immer untergegangen. Und der All Opportunities hatte die Aufgabe zu sagen, wenn man eine gute Long-Idee hat, dann kann man die in ein Long-Portfolio nehmen oder in den All Opportunities, aber eben auch eine gute Short-Idee umsetzen und auch kurzfristige Trading-Möglichkeiten nutzen, was wir in einem Long-Portfolio nicht machen, weil das dort keinen Sinn macht. Und deshalb ist das Universum des All Opportunities tatsächlich genau das, was wir auch in Pan-Europa haben. Es sind die europäischen Small-Mid-Caps überwiegend. Das heißt, Aktien mit einer Marktkapitalisierung zwischen roundabout 100 Millionen Euro und 10 Milliarden Euro. Und alles, was sich in diesem Bereich schwerpunktmäßig bewegt, ist auch Kern des All Opportunities.
Wenn wir jetzt drüber und drunter gucken, also Large Caps und Micro Caps, würde es das Sinn machen für Sie auch, Long Short Funds aufzulegen?
Es macht Sinn, solche Aktien auch in diesem Fonds mit abzubilden. Und zwar immer dann, wenn man über sein Kernuniversum der Small- und Mid-Caps einen Bezug zu diesen anderen Aktien aufbauen kann. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Man hat einen Pair-Trade, eine Aktie, die man long geht und dagegen eine andere Idee short stellt, sodass man in diesem Pair-Trade insgesamt neutral aufgestellt ist. Da kann es durchaus sein, dass man einen attraktiven Small-Mid-Cap long geht und einen entsprechenden Large-Cap, der in einer ähnlichen Branche tätig ist oder in einem ähnlichen Segment tätig ist, eben short geht. Das Gleiche gilt für Micro-Caps. Da ist das Short-Gehen technisch sehr schwierig, weil es einfach kein Material gibt, das man shorten kann. Aber es kann zum Beispiel sein, dass man einen Wettbewerber einer bestehenden Long-Position im Microcap-Bereich identifiziert und eben darüber hinaus auch dort Exposure aufbaut. Um es klar zu sagen, wir haben auch Werte im Microcap-Bereich und auch im Large-Cap-Bereich, die arrondierend in diesem Fonds mit aufgenommen werden können.
Mit den Small Caps führt unweigerlich zu der Frage natürlich auch gerade beim Shorten, sind die Märkte da tief genug, ist genug Liquidität sozusagen dann auch, sind Aktien da, um sozusagen sie sich leihen zu können und leer verkaufen zu können. Welche Erfahrungen haben Sie denn da über die Jahre seit 2008 gemacht? Ist das konstant gut, besser geworden, schlechter?
Ja, wir haben ja die Situation, die mich selber immer wieder ein wenig verwundert, aber die tatsächlich am Markt existent ist, dass es sehr viele Long-Investoren gibt, die Bestände halten und die versuchen, einen Zusatzertrag zu generieren und tatsächlich große Leitprogramme auflegen und damit eigentlich eben auch ermöglichen, dass die Aktien, die sie auf der einen Seite long in ihrem Portfolio haben, durch ihre anderen Fondsmanager eben auch von Short-Managern geschortet werden können. Und wir haben in der Regel kein Problem, Material zu finden. Es ist immer eine Frage der Leihgebühr. Also je schwieriger und liquider die Aktie ist, desto höher die Leihgebühr. Und es gibt natürlich Situationen, wo es keinen Sinn macht, bei einer Renditeerwartung in der Aktie, ich sag mal von 5%, eine Leihgebühr von 3% zu bezahlen. Das ist dann nicht sinnvoll. Aber insgesamt gelingt es tatsächlich, genügend Material hier zu bekommen, weil große institutionelle Investoren ihre Aktien in die Leihe geben.
Also das sind liquide Märkte. Jetzt mal auf Ihr Team. Sie haben ja ein, glaube ich, neunköpfiges Team in diesem Bereich. Wie gehen Sie vor? Klassisch entweder top-down oder bottom-up. Was ist Ihre Philosophie bei Lupus Alpha und auch eben bei dem Long-Short-Equity-Produkt?
Wir sind ganz klar von unserer Grundphilosophie im Herzen alle Analysten. Das heißt, wir arbeiten alle bottom-up. Wir leben von der Fundamentalanalyse und so sind die Fonds aufgebaut. Alle Teammitglieder, die bei uns arbeiten, die leben das Thema Aktie, die haben Interesse an interessanten Geschäftsmodellen, an einem guten Management, an Implementierungseffizienz in der Umsetzung auf dem Weg zu Wachstum. Und da gibt es dann eben die beiden Einschätzungen. Entweder top, dann wird es eine Long-Position oder eben nicht top, dann überlegt man, ob man die Position shorten kann. Aber wir kommen immer von dem einzelnen Geschäftsmodell und immer von der einzelnen Unternehmensidee, weil die Renditeerwartung in den Einzelaktien, die wir haben, die sind in der Regel schon zweistellig und da macht es überhaupt keinen Sinn, von irgendeiner Makroperspektive, von einer Zinsentwicklungsperspektive oder einem Sektorgewicht auszugehen.
Also klassischer Bottom-up-Ansatz.
Auf jeden Fall.
Ihr Fonds hat ja auch die Möglichkeit, neben Long-Short in sogenannte Special Situations zu gehen. Was sind das für Special Situations und können Sie da vielleicht ein, zwei Beispiele geben?
Ja, das sind, ich kann sehr gerne die Kategorien nennen, die wir hier adressieren. Das sind alles Situationen, die aus ökonomischer Sicht interessant sind, aber nicht unbedingt geeignet sind für ein institutionelles Long-Portfolio, weil manchmal auch vollkommen unklar ist, wann der ökonomische Erfolg, der hier im Hintergrund, ich sag mal, lauert, schlagen wird. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Sie haben Squeeze-Out-Situationen, wo vollkommen klar ist, dass ein Dritter versucht, eine Aktie über ein Squeeze-Out von der Börse zu nehmen und mehr Investoren eben einfach diese Aktie abverkaufen und das nicht abwarten wollen, manche auch nicht abwarten dürfen. Wir können uns diese Stücke in das Portfolio legen und haben dann häufig auch die Erfahrung, dass solche Werte dann vielleicht 2 Jahre seitwärts gehen, um dann im dritten Jahr einen deutlichen Aufschlag zu generieren. Das ist so eine typische Special Situation. Eine andere sind Übernahmen, die im Markt ablaufen und die vor großen Hürden stehen und wo es manchmal darum geht, ob jetzt Übernahme Limit erreicht werden oder nicht. Wir haben manchmal die Situation, dass es in Aktien Spin-offs gibt. Das heißt, ein Mutterkonzern bringt eine Tochter an die Börse oder einen Teil an die Börse. Und da hat man manchmal die Situation, dass der Mutterkonzern langweilig ist, aber die Tochter, die an die Börse gebracht wird, sehr interessant ist, weil sie sehr wachstumsstark ist, aber eventuell am Anfang die Marktliquidität noch nicht hat, die man braucht. Und wir haben auch manchmal die Situation, dass wir IPOs haben, also Initial Public Offerings, die für unsere Gesamtportfolios einfach zu klein sind oder auch zu risikoreich, wo man aber hier in einem solchen Fonds durchaus eine Position nehmen kann und auch mit unterschiedlich langer Haltedauer eben halten kann.
Das ist sehr interessant. Wie viel Prozent oder bis zu wie viel Prozent des gesamten AOMs gehen Sie denn auch in Special Situations?
Ich gebe dem Fondsmanager, der hier diesen Fonds verwaltet, das ist Franz Führer, da eine ganz genaue Vorgabe. Und die Vorgabe lautet, er soll seine Verantwortung und das Ertragspotenzial maximal ausschöpfen. Das heißt, er hat keine Grenze. Dann, wenn es gute Chancen gibt, soll er die nutzen. Die Erfahrung lehrt, dass Special Situations meist liquiditätslimitiert sind. Von daher gibt es da eine natürliche Obergrenze. Aber den Fonds zeichnet aus, dass man hier die Fondsmanagerverantwortung und Freiheit komplett ausnutzen kann, was immer wieder interessante Ertragschancen eröffnet.
Verstehe ich es richtig, dass der Fonds aber in der Summe eher einen Long Bias hat?
Herr Lill, das ist genau richtig. Der Fonds hat einen Long Bias, der schwankt. Man hat ein gutes Gefühl, wenn man irgendwo im Bereich um die 30% die Long-Exponierung verortet.
Jetzt zur gegenwärtigen Marktsituation. Wir sehen ja im Moment, dass Growth-Werte runterkommen nach einer sensationell langen Zeit. Der Outperformance, Renditeanstiege werden diskutiert, steigende Inflationsraten werden diskutiert. Eigentlich genau das Umfeld, wo der klassische institutionelle Investor wieder ein bisschen mehr Richtung Risikomanagement denken muss. Da würden doch Longshort-Equity-Produkte wunderbar in diese Zeit passen. Sehen Sie von der Nachfrageseite da momentan ein verstärktes Interesse?
Nicht auf der klassischen institutionellen Seite, sondern eher im Bereich der Vermögensverwaltung für vermögende Privatkunden, im Bereich der Personen, die individuelles Vermögen veranlagen. Der Hintergrund ist, dass diese Ansätze manchmal dazu Frustrationen führen, wo man in einem Umfeld steigender Aktienmärkte sich bewegt und man mit einem solchen Fonds mal das Gefühl hat, hinterher zu bleiben und alle anderen laufen voran und man bleibt hier zurück, um dann in den schlimmen Abschwungphasen festzustellen, dass es doch eine gute Idee gewesen wäre, das dabei zu haben. Meine ehrliche Einschätzung ist, dass das ein sehr gut diversifizierender Fonds ist, den man mit in die Asset Allocation aufnehmen kann, weil er ein limitiertes Downside hat und weil er eben auch andere Ertragsquellen hat. Das ist, glaube ich, der wesentliche Punkt, dass man hier andere Diversifikationstöpfe ansteuert, als man durch klassische Long-Portfolien bekommt. Und wir wissen, dass in Krisensituationen jede Form von Diversifikation hilft.
Was würden Sie denn sagen, für wen sind denn Longshort-Equities, für welche Investorengruppen am ehesten geeignet im Moment? Sie haben ja ein paar Gruppen schon genannt.
Ich glaube, dass diese Ansätze natürlich für den Investor geeignet sind, der in erster Linie versteht, wie die Wirkungsparameter in einem solchen Ansatz sind und keine falschen Erwartungen hat und deshalb auch nicht aus einer Erwartungsenttäuschung heraus vielleicht eine falsche Verkaufsentscheidung fällt. Und das andere ist sicherlich für den Investor, für den eine breit angelegte Diversifikation sinnvoll ist und der Aktienchancen nutzen möchte, die sich aus anderen, ich sag mal, Ertragsquellen speisen als die klassischen leicht ableitbaren Long-Only-Aktienchancen und der darüber hinaus einfach auch einen Ansatz sucht, der sich eben auch nach unten hin nicht so drastisch bewegen wird oder sollte, wie das eben Long-Only-Portfolios zumindest temporär dann immer wieder tun und tun müssen. Und das Schlimmste ist natürlich, wenn man wie in einer Abschwungphase im März 2020, wo der Small-Mid-Cap-Markt in Europa um 40% eingebrochen ist, dann irgendwie bei minus 35% ein Stop-Limit gezogen bekommt und sei es durch eine übergeordnete Aufsicht, dann ist der Schaden da und man kann auch von einer Erholung nicht mehr partizipieren. Für solche Investoren sind solche Ansätze, die insgesamt geringeres Risiko aufweisen, sicherlich die erste Wahl.
Kommen zu meinen zwei letzten Fragen. Sie haben ja momentan rund 110 Millionen Euro Assets under Management drin. Gibt es eine Beschränkung für diesen Fonds, für diese Strategie oder glauben Sie, hier kann noch Volumen reinkommen?
Der Fonds kann definitiv noch Volumen aufnehmen und es gab auch Zeiten, wo er mehr Volumen hatte. Aber es ist auch richtig, dass nach oben hin sicherlich irgendwo bei 500, 600 Millionen Euro sich manche Ideen, die man heute sehr gut umsetzen kann, nicht mehr umsetzen lassen. Aber bis dahin ist es ein weiter Weg und wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Investitionen in diesem Fonds meistens im Bereich zwischen 5 und 20 Millionen Euro sich realisieren und große Tickets, wie das im Long-Only-Bereich häufiger der Fall ist, hier gar keine Rolle spielen. Von daher ist hier ein in die Zukunft gerichtetes Wachstum auf jeden Fall möglich.
Vielleicht noch ein kleines Schlusswort zur gesellschaftlichen Akzeptanz von Short Selling. Also in die Presse schafft es Short Selling ja meistens nur in Zusammenhängen wie Wirecard oder Kränke. Und so ein bisschen ist ja immer noch das Bad Boy Image an diesen Short Sellern dran. Wie stehen Sie dazu?
Ja, ich kann mir erklären, wo das herkommt. Das kommt sicherlich auch daher, dass natürlich Short-Selling auch insofern manipulationsanfällig ist, als es immer wieder Fälle gibt, wo jemand eine Short-Position eingeht und dann eben mit sehr viel schlechten Nachrichten versucht, die Aktie in diese Richtung zu bewegen. Und da gibt es immer zwei Fälle. Jemand hat eine Short-Position, weil er analytisch etwas rausgefunden hat und etwas weiß. Dann ist das vollkommen untadelig und eine Art zu investieren. Und der andere Punkt, dass jemand eine Short-Position eingeht und versucht durch Meinungsmache den Kurs und sei es nur kurzzeitig in die Richtung zu bewegen. Das gibt es leider auch. Das führt zu eben dieser schlechten Wahrnehmung. Aber wir müssen eben auch festhalten, das ist schlichtweg illegal. Also das ist Marktmanipulation und das gibt es auf der Long-Seite genauso. Also es gibt genauso die Möglichkeit, eine Aktie zu kaufen und dann sehr viele Gerüchte in die Welt zu setzen. Wir sehen ja gerade bei den Reddit-Investoren, wie das funktioniert, dass man eine Aktie kauft und dann über multiple soziale Kanäle Wunderdinge in die Welt setzt, sodass möglichst viele andere noch auf diese Aktie aufspringen, um dann ungerechtfertigterweise hier Gewinne einzustreichen. Also das geht in beide Richtungen, aber ich stimme mit Ihnen überein, Herr Lill, die öffentliche Wahrnehmung ist negativ, wobei es aus investmentökonomischer Sicht überhaupt keinen Grund dafür gibt.
Wir lernen daraus einfach genau hinschauen, was die Motive sind. Ich darf mich ganz herzlich für das Gespräch bedanken, Herr Dr. Albert. Freue mich, Sie demnächst vielleicht auch persönlich wiederzusehen und wünsche den Zuhörerinnen und Zuhörern viel Erkenntnisgewinn mit diesem Podcast. Dankeschön.
Danke auch von meiner Seite. Vielen Dank.